Sattelfest,
der Podcast zur Pferdegesundheit
mit Tom Westerholt
und Bianca Flemm. Ja, hallo zur zweiten Folge Sattelfest. Es hat ein bisschen gedauert, habt ihr vielleicht mitgekriegt, bis es weiterging jetzt mit Folge 2. Aber die liebe Bianca hatte eine lahme Hinterhand. Was genau war da los? Lange Beugesehne gerissen oder was?
Ganz kleiner Sehnenschaden. Die größte Sehne gerissen, Achillessehne gerissen, operiert worden und jetzt immer noch eigentlich lahm, beziehungsweise mit Boxenruhe versehen. Heißt, ich trippel immer mal so einmal am Tag auf hartem Boden hin und her. Und das dauert auch noch ein bisschen länger, wissen wir alle bei den Pferden. Sehnenschäden sind wirklich die schlimmsten Schäden oder mit die schlimmsten Schäden oder aber vielleicht auch die, die am längsten dauern. Und es ist einfach viel, viel Geduld, die man da braucht. Und die ersten paar Wochen war ich nicht in the mood für einen Podcast. Das kann ich ganz, ganz ehrlich so sagen.
Das heißt, du musst noch ein bisschen Geduld haben, bis du wieder auf den Platz oder ins Gelände darfst.
Das dauert noch 1, 2, 3, 4, 5 Monate. Aber ich bin der festen Überzeugung, alles wird wieder gut.
Gut, also Bianca liegt in der Box, aber trotzdem gibt es jetzt die zweite Folge von Sattelfest und wir bleiben beim Thema Westnilvirus. Wir haben das letztes Mal ja auch schon angekündigt, weil es ein großes Thema ist gerade, weil es viele Fragen auch von euch zum Thema gab und nach wie vor gibt. Fragen, wie sieht diese Erkrankung genau aus? Das Thema Impfung, Impfen ja, Impfen nein, wenn ja, wo und wann? Und deshalb geht es in dieser Folge auch genau da weiter.
Dazu gibt es nämlich auch eine neue Empfehlung der STIKO-Vet, dass auch Pferde, die schon infiziert waren, geimpft werden sollen. Es hat sich jetzt herausgestellt, dass diese Titer, also die Antikörpertiter bei den Pferden, nach einem Jahr kaum noch nachweisbar sind. Und deshalb macht es Sinn, die Pferde dann nach einem Jahr grund zu immunisieren und dann jährlich zu impfen. Die Impfbereitschaft wird übrigens auch immer größer. Wir haben zum Beispiel auch mit der Influencerin Bea aus der Nähe von Leipzig gesprochen. Und die steckt mit ihren Pferden gerade mitten in der Grundimmunisierung.
Das war ein gemeinschaftlicher Beschluss. Deswegen sind auch alle Pferde gleichzeitig geimpft worden. Ich denke, wenn man einfach weiß, dass man die Pferde danach vielleicht 2, 3 Tage länger in Ruhe lassen sollte, dann kann man das einfach mit einplanen.
Sie erzählt uns, wie die Pferde die Impfung vertragen haben und warum sie sich für die Impfung entschieden hat. Und wir haben mit einem der Top-Virologen sprechen können. Das ist Professor Osterrieder aus der Virologie der Veterinärmedizin der FU Berlin. Der steht natürlich aktuell mehr oder weniger Tag und Nacht im Labor, um im Kampf gegen das Coronavirus zu unterstützen. Aber wir haben eine kleine Pause gefunden, die wir mit ihm gemeinsam nutzen konnten.
West-Nile-Virus ist ein Flavivirus, also ein RNA-Virus, verwandt mit dem Gelbfiebervirus zum Beispiel. Und es wird durch Mücken übertragen, wie viele andere der Flaviviren auch.
Außerdem hatten wir euch letztes Mal schon angekündigt, dass wir mit einer Pferdehalterin aus dem West-Nil-Risikogebiet sprechen würden. Das haben wir gemacht, mit Sarina nämlich. Die lebt mit ihrer Stute Ariel an der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen. Ariel ist vor gut 8 Monaten am West-Nil-Virus erkrankt. Und Sarina erzählt uns jetzt, wie das alles angefangen hat.
Also das fing tatsächlich Anfang August an, am 7.8., da habe ich bei Ariel eine Phlegmone festgestellt. Das heißt, es ist ein dickes Bein, was oft passiert, wenn sie halt eine kleine Schmarre irgendwo haben und sich da eine kleine Entzündung reinzieht. Die habe ich mit Quark und Bewegung behandelt und nächsten Tag war es wieder weg. Und ich hatte dann also, als es am nächsten Tag noch nicht besser war, den Tierarzt angerufen, weil ich Angst hatte, dass Ariel halt eine Kolik bekommt. Ich hatte den Tierarzt dann da, wir haben ein großes Blutbild gemacht von ihr, haben auch nochmal Kot untersuchen lassen. Auch der Tierarzt hat festgestellt, dass sie aufgegast ist, aber nichts anderes. In dem Blutbild war zu sehen, dass sie zu wenig weiße Blutkörperchen hatte. Und da waren wir tatsächlich noch der Meinung, dass das noch von der Phlegmone kam.
Dann habt ihr eine wirkliche, könnte man so sagen, Diagnose-Odyssee hinter euch bringen müssen, ne?
Jawohl, also es hat sehr lange gedauert. Bis wir die Diagnose dann hatten, ist ein Monat vergangen knapp.
Wie ist das dann letzten Endes festgestellt worden? Durch welche Art von Untersuchung? War das im Blut nachweisbar oder wie war das?
Also ja, es wurde im Blut festgestellt. Es wurde auf Anraten der Tierärztin ein Test auf den West-Nil-Virus gemacht, weil Ariel eben auch neurologische Auffälligkeiten gezeigt hatte im Laufe der Erkrankung oder der Anfänge.
Wie haben sich die geäußert? Wie hat das genau ausgesehen?
Also ich habe am Samstag einen Notfallanruf gekriegt aus dem Stall. Das war dann schon 3 Wochen später, am 24.08. Und da waren wir auch alle noch der Meinung, es handelt sich um eine Kolik. Sie stand da, hat die Beine ganz tief unter den Bauch gestellt. Man hat richtig böse Bauchkrämpfe gesehen. Sie hat in die Luft geschnappt, ohne dass sie jetzt irgendein Ziel hatte. Sie hat einfach wie ein Fohlen immer das Maul auf und zu gemacht. Und daraufhin hatte ich sie dann in die Klinik gebracht. Sie fing dann auch an, vermehrt zu stürzen. Bis wir in der Klinik angekommen sind, hatte sie beide Vorderbeine schon offen und blutig, weil sie immer wieder zu Fall gekommen ist. Sie konnte ihre Hinterhand nicht mehr so richtig benutzen. Man hatte das Gefühl, sie läuft auf dem Hinterbein wie auf so einem Zahnrad. Also es wackelte einfach und es war keine flüssige Bewegung mehr drin. Also so eine Ataxie eigentlich. Und in der ersten Klinik wurde sie auf Kolik behandelt und wurde dann halt wieder nach Hause geschickt. Und es hieß, die Stürze, die vermehrten, die kamen halt, weil sie so viel Schmerzen hatte. Fieber, was man eigentlich dem Westnil-Virus bis dahin immer nachgesagt hat, hatte sie zu keinem Zeitpunkt. Also sie hatte wirklich Bauchkrämpfe am Anfang, ganz dolle Bauchkrämpfe. Und hatte dann angefangen in der ersten Klinik, dass sie auf der einen Seite völlig nass geschwitzt war. Also die linke Seite hat völlig getropft, während die rechte Seite komplett trocken war. Und ja, zu Hause dann wieder angekommen, am Dienstag darauf, war sie erstmal für 1-2 Stunden ruhig, hat auch gefressen. Ich bin die Nacht bei ihr geblieben. Und dann fiel halt so der ganze Stress ab. Und immer wenn sie Stress bekommen hat, konnte man sehen, es wurde wieder schlechter.
Dann haben sich auch die neurologischen Erscheinungen wieder deutlicher gezeigt.
Genau, genau. Dann hat sie angefangen, mit den Lippen zu zucken, mit dem Kopf zu schlagen. Ich habe dann daraufhin in der Nacht den Tierarzt nochmal geholt. Der konnte erstmal auch nichts feststellen, außer dass er hat reingegriffen, die rektale Untersuchung, und hat gesagt, er würde nicht sagen, dass es eine Kolik ist, aber was er sehen konnte, beziehungsweise fühlen konnte, war, dass die Darmwand schneller krampft und sich zusammenzieht als normal. Da hatten wir das erste Mal den Gedanken, dass es was Neurologisches sein kann, denn auch die Organe sind ja innerviert.
Ja, wie lange hat es dann noch gedauert, würdest du sagen, bis von diesen neurologischen Ausfallerscheinungen so erstmalig in Richtung Westnil diagnostiziert wurde? Wer ist auf die Idee gekommen, dass es das eventuell sein könnte?
Das war gleich am nächsten Tag. Der Tierarzt hatte uns dann die Zeit für die Nacht überbrückt mit Schmerzmitteln und krampflösenden Mitteln und hat uns dann nächsten Früh gleich in die Klinik, in die FU nach Berlin geschickt. Und die Tierärztin dort, die hat wohl kurze Zeit vorher ihre Facharbeit über den Westnil abgegeben. Das war unser unwahrscheinliches Glück, die hatte das gleich auf dem Schirm.
Ja, und konnte das dann direkt zuordnen.
Und konnte das zuordnen, genau.
Dann sind die Tests gemacht worden und leider ist die Diagnose bestätigt worden. Wie ist es danach dann weitergegangen? Also was hat man euch gesagt, wie ihr jetzt mit dieser Infektion, dieser Erkrankung umgehen könnt?
Nun ja, also die Testergebnisse, ehe die wirklich da waren, ist noch mal eine Woche vergangen. In der Zeit stand Ariel auf der Isolierstation. Es war halt eben auch draußen sehr heiß. Sie hatte Herzrasen und war Kreislauf instabil und die Isolierstation ist reizarm und halt klimatisiert mit der Klimaanlage. Dadurch konnten wir sie runterfahren. Sie hat in der Zeit Krampflöser bekommen und Prednisolon, also ein Cortisonpräparat. Also weil sie gesagt haben, wenn es was Neurologisches ist, kann dieses Prednisolonpräparat am besten helfen.
Und Prednisolon wahrscheinlich einigermaßen hochdosiert, könnte ich mir vorstellen.
Einigermaßen hochdosiert, genau. Sie hat dann auch Husten bekommen dort, was auch neurologisch war tatsächlich, ne, weil auch die Lunge ist innerviert. Und so über die Zeit, wir waren 2 Wochen da, hatte sich das insofern gebessert, dass sie, wenn keiner da war, wenn sie keine Außenreize bekommen hatte, waren die neurologischen Auffälligkeiten, gerade so diese Gesichtszuckungen, man konnte sie, als es ganz akut war, auch gar nicht anfassen, das ging nicht. Sie hat dagestanden wie ein Mensch, der so an Meningitis leidet. Die ziehen die Schultern hoch und recken das Gesicht in den Himmel, so stand Ariel auch da. Aber dass dieser in halber Wege normale Zustand war wirklich bloß, während sie alleine war. sobald ein Mensch reingekommen ist, auch positiver Stress, der hat das sofort wieder ausgelöst und es ging wieder von vorne los. Ja, während der Zeit des Wartens sind wir alle Möglichkeiten nochmal durchgegangen und man hat mir damals gesagt, man kann eigentlich erst wissen, was übrig bleibt oder wie die Prognosen sind nach so ungefähr einem halben Jahr. Also es hätte tatsächlich sein können, dass sie dauerhaft akute Behinderungen davonträgt, geistig als auch körperlich. Ja, dass wir sie vielleicht sogar noch hätten zu einem viel späteren Zeitpunkt euthanasieren müssen.
Vom Zeitpunkt August aus, also vom Sommer aus bis jetzt, ist das halbe Jahr nun rum, etwas mehr als rum. Wie geht's Ariel im Moment?
Im Moment ist Ariel halbwegs stabil. Also jetzt momentan würde ich sagen, man würde es ihr nicht mehr ansehen. Sie ist aber weiterhin wind- und regentriggerbar. Also sobald es regnet oder sehr, sehr windig ist, muss ich sie reinholen. Sie hatte vor 3,5 Wochen den letzten Schub. Und was ich sagen kann, die Schübe werden langsam kürzer, obgleich die Intensität immer noch dieselbe ist. Aber die Schübe werden kürzer, sodass ich Hoffnung habe, dass es irgendwann ja, ganz im Sande verläuft oder nur noch minimal ist.
Oder die Schübe zumindest so kurz werden und die Abstände gleichzeitig so groß zwischen den Schüben, dass es vielleicht nicht mehr ganz so dramatisch ist.
Ganz genau, ja.
Wo ist der Stall, in dem Ariel stand damals oder immer noch steht? Wo befindet sich der?
Der Stall befindet sich in der Nähe von Senftenberg, also in Ostdeutschland, quasi an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg.
Wie haben die anderen Halterinnen und Halter daraufhin reagiert mittlerweile? Ist da jetzt geimpft worden gegen Westnil? Weil es ist ja durchaus Risikogebiet.
Ja, wir hatten damals das ganz große Glück, dass die Tierseuchenkasse und der Amtsveterinär, der für uns zuständig ist, sofort reagiert haben. Und uns ein kostenloses Titern der Pferde angeboten hat. Das heißt, unser kompletter Bestand, das sind in Pi mal Daumen 50 Pferde, sie wurden alle getitert. Und da hat sich halt rausgestellt, dass Ariel hier der einzige erkrankte Fall ist und auch der einzige Fall, der nachweislich mit dem Virus in Kontakt gekommen ist. Bei einem Pferd war man sich nicht sicher, das stellte sich dann aber als negativ quasi heraus. Aber daraufhin haben bei uns, 90% der Pferdehalter ihre Pferde impfen lassen im Stall.
Also alle tatsächlich nicht, aber die allermeisten.
Ja, genau. Es haben auch, also wir haben Pferde von 2 Jahren bis 34 Jahre im Stall. Und sie haben es alle gut verkraftet. Es hatte keiner Nebenwirkungen. Es geht ihnen gut. Bei den Besitzern war es halt der ausschlaggebende Punkt, dass sie halt gesehen haben, wie sehr Ariel gekämpft hat und wie schlecht es ihr ging. Und sowas möchte man halt an seinem Pferd nicht sehen.
Das ist genau das Beispiel vor Augen, das sich niemand wünscht, das niemand möchte, aber das natürlich dann, wenn es da ist, dieses Beispiel auch die dementsprechende Wirkung wahrscheinlich hat, ne?
Auf andere. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das hat sehr Kreise geschlagen hier in unserer Gegend.
Ja. Sarina, ich bin einigermaßen froh, dass es Ariel zumindest etwas besser geht, wie du sagst. Wir drücken natürlich ganz doll die Daumen, dass die Schübe, wie du sagst, wenigstens kleiner werden, kürzer werden, die Abstände immer größer. Denn ich weiß nicht, ob man dir mittlerweile aus veterinärmedizinischer Sicht was anderes sagen konnte, aber heilbar ist es ja vermutlich nach wie vor nicht, soweit wir wissen.
Soweit wir wissen nicht. Also dadurch, dass man nie zu 100% sagen kann, was genau der Trigger ist. Gut, beim Regen macht es Sinn. Jeder Regentropfen quasi setzt einen Reiz am Pferdekörper. Aber es gibt auch Gegenbeispiele, wo nichts mehr passiert. Dessen kann man sich aber eben nicht sicher sein. Auch Ariel hat Tage, wo sie mit Regen gut klarkommt. Und am nächsten Tag geht es ihr so schlecht, dass man wirklich Sorge um sie hat.
Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns so ausführlich drüber zu reden. Und du machst das ja tatsächlich auch öffentlich über Social Media. Es gibt eine Facebook-Seite, da darf man mit dir auch in Kontakt treten, frage ich, wenn man vielleicht sich nicht sicher ist, was das eigene Pferd angeht oder wenn jemand da mal eine Frage hat an jemanden wie dich, der nun wirklich betroffen ist. Wie funktioniert das?
Ja, auf alle Fälle. Also meine Facebook-Seite heißt Ariel Kampf gegen Westnil aktuell. Und auf diese, also diese Seite, die habe ich auch auf meinem Handy verknüpft quasi. Und man kann mich auf dieser Seite jederzeit anschreiben. Und ich antworte auch innerhalb von kürzester Zeit, gerade wenn es dringende Notfälle oder Fragen sind.
Prima. Super, Sarina. Vielen Dank für dein Engagement und vielen Dank für das Gespräch mit uns.
Sehr gerne.
Ja, und auch wenn es so heftige Geschichten gibt, wie die von Sarina und ihrer Arielle gerade, ist das Impfen an sich, Bianca, einfach immer noch sehr umstritten.
Leider ist das so. Besonders beliebt sind hier Verschwörungstheorien, dass in der Pharmaindustrie Erkrankungen erfunden werden, damit geimpft werden muss. Das habe ich gerade erst wieder in den sozialen Medien gelesen und das lässt mich echt den Kopf schütteln. Hm. Das Westnil-Virus ist wirklich eine reale Erkrankung und es stehen verschiedene Impfstoffe zur Verfügung. Die Impfstoffe, die in Deutschland verimpft werden, sind natürlich zugelassen, getestet und auch Professor Osterrieder bestätigt uns das natürlich als Virologe.
Die in Deutschland zugelassenen Impfstoffe sind eben vom Paul-Ehrlich-Institut zugelassen, das heißt, das Paul-Ehrlich-Institut hat die Unterlagen geprüft. Zum Teil sind diese Impfstoffe auch in anderen Ländern verfügbar und werden auch eingesetzt. Und es gibt bislang keine Anhaltspunkte, dass die Impfstoffe nicht wirksam wären. Das heißt, die Impfstoffe bieten wie jeder Impfstoff eigentlich einen relativ zuverlässigen Schutz.
Wir haben auch eine Frage bekommen, und zwar von Maria von dem Account Rappentussi. Sie hat folgende Frage an Professor Osterrieder, die wir natürlich sehr gerne weitergeleitet haben.
Und zwar, was ist denn effektiver, die Impfung mit einem Lebendimpfstoff oder die mit einem Totimpfstoff?
Es steht mir oder der STIKO-Wett nicht zu, irgendwelche Empfehlungen für bestimmte spezifische Impfstoffe abzugeben. Nochmal, die Impfstoffe sind geprüft und zugelassen und man kann gut von ihrer Wirksamkeit und Unschädlichkeit ausgehen. Also der Pferdehalter muss eine Entscheidung treffen, zusammen in Rücksprache mit dem Tierarzt, welcher Impfstoff in der Situation am meisten Sinn macht.
Das ist eine Situation gerade, die natürlich viele Pferdehalter extrem beschäftigt. Du, Bianca, hast mit einer gesprochen, deren Pferde die Grundimmunisierung, glaube ich, gerade hinter sich gebracht haben.
Bea, du bist besonders auf Instagram bekannt und hast rund 120.000 Follower auf deinem Account Beatrice Mary. Du betreibst einen eigenen Stall in Leipzig, in dem aktuell 4 Pferde leben. Sachsen und da besonders der Raum Leipzig-Halle gilt als eines der Risikogebiete in Deutschland. Wie bist du denn auf die Erkrankung Westnil-Virus überhaupt aufmerksam geworden?
Tatsächlich durch unsere Stallgemeinschaft, durch unsere Kleine. Wir hatten das Thema erstmals letztes Jahr im Sommer miteinander besprochen. Da war es halt noch so ein bisschen beiläufig, einfach mal, dass man das thematisiert hat, aber keiner von uns hat es wirklich ernst genommen. Und dann haben sich ja doch ein paar Fälle gehäuft und wir haben dann mit dem Tierarzt zum allerersten Mal gesprochen und haben relativ schnell für uns beschlossen, dass es da gar keine Frage gibt, sondern wir es einfach impfen. Wenn es ein Risiko gibt, was man minimieren kann, dann wollten wir uns da nicht gegenstellen.
Also das heißt, für dich war sofort klar, dass du auf jeden Fall impfen wirst?
Ja.
Also du hast schon gesagt, du hast dich mit deinem Tierarzt besprochen. Wie hat dein Tierarzt dem gegenüber gestanden? War der auch direkt offen für diese Impfung?
Wir haben halt mehrere Tierärzte und hier muss ich auch sagen, haben wir die Erfahrung gemacht, dass jeder Tierarzt das tatsächlich anders sieht und anders bewertet. Und mit dem Tierarzt, mit dem wir uns erstmals zum Unterhalten haben, der hat uns ja einfach zugestimmt und hat gemeint, es ist eine gute Sache und wir sollen impfen und hat uns auch gleich empfohlen, wann wir impfen sollen. Und der Tierarzt, der das dann tatsächlich durchgeführt hat, hat uns gefragt, warum wir das denn überhaupt machen und fand das Ganze jetzt nicht ganz so sinnvoll.
Okay, das ist natürlich spannend, wenn der das da im Risikogebiet sagt, dass das nicht so sinnvoll ist. Wann hast du jetzt geimpft?
Wir haben die erste Impfung vor 3 Wochen gemacht. Das heißt, wir sind jetzt noch nicht grundimmunisiert und in den nächsten 3 Wochen musste dann nochmal die zweite Impfung kommen.
Gab es denn irgendwie eine Impfreaktion, die du bemerkt hast bei den Pferden? Und nochmal die Frage zurück, sind bei euch alle Pferde im Stall geimpft worden?
Ja, es war ein gemeinschaftlicher Beschluss, deswegen sind auch alle Pferde gleichzeitig geimpft worden. Wir haben ein Pferd im Stall, was generell schnell eine Impfreaktion zeigt, die hat auch ein bisschen stärker drauf reagiert. Also sie ist halt ausgefallen über 3 Tage, weil sie lahmgegangen ist, einfach weil die Impfreaktion, die Impfbeule so groß war. Die anderen Pferde haben auch eine leichte Impfbeule gehabt, die ein bisschen schmerzhaft war, aber das hat sich alles in Grenzen gehalten.
Also würdest du auch in Zukunft weiter impfen, obwohl es diese kleine Impfreaktion gegeben hat?
Ja. Ich denke, wenn man einfach weiß, dass man die Pferde danach vielleicht 2-3 Tage länger in Ruhe lassen sollte, dann kann man das einfach mit einplanen.
Hättest du auch geimpft, wenn du nicht in einem Risikogebiet wohnen würdest?
Das kann ich dir gar nicht so pauschal sagen, denn dadurch, dass wir halt wirklich zwischen Halle und Leipzig wohnen, war das ja von Anfang an irgendwo auch mit in den Köpfen drin, dass wir hier ein Risikogebiet sind und dass halt die Fälle, die bekannt geworden sind, auch bei uns in der Umgebung diagnostiziert worden sind. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn wir jetzt in Bayern wohnen würden. Da bin ich ganz ehrlich, weil wir uns einfach damit gar nicht beschäftigen konnten. Bei uns ist es halt anders.
Und wenn dich jetzt jemand fragen würde aus eurer Umgebung, würdest du dem raten, lass dein Pferd impfen, weil es ist von der Impfreaktion her nicht so stark und schützt dein Pferd? Oder sagst du, ach nö, das muss jeder für sich selbst wissen?
Also tatsächlich habe ich es in meiner Insta-Story schon mal geteilt gehabt, dass wir geimpft haben, warum wir geimpft haben. Habe auch in einen Artikel geteilt aus der Leipziger Zeitung, weil wir eine bestätigte Diagnose im Leipziger Zoo hatten. Das heißt, es ist ja auch schon in Leipzig direkt angekommen. Und demnach würde ich jedem raten, der hier im Umfeld lebt, dass man, wenn man das Risiko minimieren kann, das auch tun sollte.
Das Vestnil-Virus kann ja auch den Menschen befallen, genau wie das Pferd. Ist der Mensch auch ein Fehlwirt? Das heißt, wir können es nicht uns gegenseitig übertragen. Das muss immer über die Mücke laufen. Aber die Gefahr besteht ja jetzt auch für dich in der Nähe von Leipzig, dass dich so eine Mücke piekst und du das Vestnil-Virus bekommst. Wie schützt du dich denn selbst?
Tatsächlich ist man bei der eigenen Gesundheit doch immer so ein bisschen, wie soll ich das denn sagen? Man achtet doch immer ein bisschen mehr auf die Pferde als auf sich selber. Demnach habe ich mir noch gar nicht so wirklich Gedanken gemacht. Aber im letzten Sommer war es so, dass wir hier bei uns sehr, sehr viel mit Stechfliegen zu tun hatten. Das heißt, ich musste mich einsprühen, weil ich es gar nicht ausgehalten habe im Stall. Demnach werde ich das auch dieses Jahr wieder so handhaben, dass ich auch mich schütze, indem ich einfach einen Spray benutze.
Dann müssen wir um dich und um deine Pferde keine Sorgen haben, liebe Bea. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ich bedanke mich.
Interessanter Aspekt, habe ich gerade gedacht. Wenn wir uns immer schön Gedanken um unsere Pferde machen, uns selbst dabei aber auch in schöner Regelmäßigkeit vergessen, weil wir, genau wie die Pferde, ja nun mal auch Fehlwirt vom Vestnil-Virus sein können zumindest.
Das ist nichts Außergewöhnliches, dass die Pferde eigentlich immer vor Menschen stehen, ob das Fütterung ist oder ob das Impfen ist, ob das
Moment, Tyrion isst, bevor du isst.
Was?
Du hast gerade gesagt, bei der Fütterung steht das Tier auch vor
naja,
dir.
Naja, also es ist nicht so, dass ich nicht esse, aber manchmal frage ich mich echt, ob ich da nicht ein bisschen mehr auf die Ernährung achte als bei mir. Ne? Also, aber das mit dem Fehlwirt und dem Menschen ist eine ganz interessante Frage, der werden wir sicherlich auch mal nachgehen. Bis dahin heißt es für mich, dass ich Tyrion jetzt übrigens doch impfen werde, veranlasst hier umzudenken, obwohl der Tyrion nicht im Risikogebiet steht, nämlich im schönen Sauerland, hat mich übrigens eine Aussage von Professor Osterrieder von der FU Berlin, seine Antworten auf unsere Fragen hat mich wirklich ein bisschen zum Nachdenken angeregt und ich habe dann entschieden, yo, Tyrion wird jetzt geimpft.
Die Frage nach den Risikogebieten ist eine gute. Momentan treten wirklich nur im Osten des Landes Fälle bei Pferden auf. Das heißt, wenn Pferde dahin verbracht werden oder da sind, sollten sie wirklich gegen das Vestnil-Virus geschützt sein durch Impfung. Natürlich genauso, wenn Pferde da in diese Risikogebiete verbracht werden. Die Vestnil-Virus-Erkrankung ist immer eine Einzeltiererkrankung. Das heißt, jeder Tierarthalter muss für sich selber die Entscheidung treffen, ob die Impfung nach Risikoabwägung, ob die Impfung angezeigt ist oder nicht. Das muss man wirklich in dem Fall dem Tierhalter freistellen. Das ist eine Abwägung der Nutzen und der Kosten. Ich sage immer, wenn es mein Tier wäre, ich würde es impfen lassen, mehr oder weniger egal, wo es steht, weil man kann ja nie wissen, wenn übermorgen in anderen Regionen des Virus auftritt, ob nicht da eine Expositionsgefahr besteht.
Und wenn wir da jetzt an der Stelle vielleicht auch nochmal kurz den Kosten-Nutzen-Faktor ins Spiel bringen, weil ja auch immer wieder gesagt wird, so eine Impfung, die kostet, weiß nicht, ob ich das investieren soll. Also wir reden von ungefähr 200 Euro für die Grundimmunisierung. Und Sarina mit ihrer erkrankten Arielle, hat sie mir erzählt, hat alleine von August bis jetzt über 6.000 Euro Behandlungskosten investieren müssen. Und das ist mit Sicherheit noch nicht das Ende der Kosten gewesen.
Und deshalb bleiben wir an dem Thema auch noch mal dran. Die nächste Folge Sattelfest wird unsere Trilogie zum Vestnil-Virus dann komplett machen. Wie unterscheiden sich übrigens Tod- und Lebendimpfstoffe? Und welche Auswirkungen hat so eine Impfung aufs Immunsystem? Da haben wir mit einem Immunologen dann das Gespräch gesucht.
Darüber werden wir sprechen und wir werden gucken, wie es Arielle eigentlich heute geht. Welche Einschränkungen bedeutet die Krankheit für die Stute und ihre Halterin Sarina? Auch da werden wir einen Blick drauf werfen. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund
und sattelfest.